Hallo, hier ist Bibletunes. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über aktuelle Entwicklungen in Israel. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Fokus Israel mit Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein. Heute zu Gast im Studio Tobias Teichen. Hallo Tobias.
Hallo, grüß euch.
Ich stell dich kurz vor, für diejenigen, die dich nicht kennen sollten. Tobias Teichen ist Jahrgang 77 und er ist Pastor und Gründer des ICF München. Zusammen mit seiner Frau Frauke und einigen Freunden fing er 2005 an, mit dem ICF eine neue zeitgemäße Art von Kirche in München aufzubauen. Und mittlerweile ist es schon über 20 Jahre alt. Tobi, ihr habt dieses Jahr Jubiläum gehabt. 20 Jahre ICF. Wow, wie die Zeit vergeht, oder? Und herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Erinnerst du dich? Wir kennen uns schon über 20 Jahre. Damals im ICF Zürich war ich sogar mal, oder ich sag's so, ich durfte euer Ausbilder sein. Ja, du warst mit einem Team da. Es war wirklich eine ganz besondere Zeit. Und kennengelernt haben wir uns aber in München. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das war nach so einem CVJM-Wochenende. Da wart ihr damals noch involviert, das war alles noch vor ICF. Und da war ich mit dem Leo Bigger in München, der war der Referent an dem Weekend. Und haben uns abends getroffen,
ja.
und einfach mit euch zusammen diese Frage bewegt, was ist für euch dran, ICF ja oder nein? Weißt du das noch?
Das weiß ich auch. Waren natürlich sehr einschneidende Momente. Wir hatten so die Frage, woher weiß ich, ob das, was in meinem Herzen ist, ein göttlicher Traum ist oder mein Traum ist. Und dann haben wir da abends noch länger geredet. War sehr interessante, gute Momente. Und dann haben wir uns entschieden, nachdem Leo uns eingeladen hat, nach Zürich zu kommen, für die Zeit dorthin zu kommen. Genau. Und du warst unser Theologie-Ausbilder, wenn man so möchte. Ja, also das war wirklich super. Es war sehr faszinierend, da einfach frische Perspektiven immer zu bekommen. War sehr, sehr wertvolle Zeit damals in Zürich.
Dankeschön, Tobias. Ich würde sagen, Asaf und ich, wir sind ja auch zu Dank verpflichtet. Wir durften ja mal sogar zusammen bei euch im ICF München predigen. Du hattest uns eingeladen, das war auf deine Initiative hin. Und wir haben da über das Geheimnis des Messias gepredigt, zusammen auf der ICF-Bühne. Asaf, das war ganz besonders, oder?
Auf jeden Fall. Danke im Nachhinein für die Einladung.
Das war sehr schön.
Das kam auch richtig gut an,
ja.
Damals mit vielen Fragen auch hinter bei uns am Stand. Und jetzt sind wir schon auch beim Thema, Tobi, und deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil wir dir gerne ein paar Fragen stellen wollen und mit dir ins Gespräch kommen wollen, heute in dieser Sendung. Für dich sind ja diese Themen Judentum, Israel sehr wichtig. Die lagen dir, soweit ich denken kann, schon immer am Herzen. Du hast sogar ein Buch dazu geschrieben. Ich meine sogar, dass dein erstes Buch war, das Roots.
Das erste war es nicht, aber es ist mein Lieblingsbuch.
Es ist dein Lieblingsbuch. Dann war es das, was ich abgespeichert hatte. Aber es ist schon länger her auch, dass du das geschrieben hast. Roots, über die Wurzeln oder Ursprung des Glaubens, indem du ja ganz stark auf die jüdischen Wurzeln des Christseins, des christlichen Glaubens auch eingeht. Und meine Frage ist so als Einstieg, woher kommt das, dass dir das so am Herzen liegt? Das ist ja nicht selbstverständlich, ja, dass du so von diesen jüdischen Wurzeln überzeugt bist.
Also war nicht immer so, es war im Gegenteil so. Ich habe eine Kirche schon ein paar Jahre geleitet und ich war eher immer überfordert von Menschen, die sehr Israel fasziniert waren. Ich nenne sie jetzt mal liebevoll Israel-Freaks, die zu mir kamen und gesagt haben, was ich alles zu tun habe als Pastor und wohin ich jetzt eine Israel-Flagge hängen muss. Und ich war da eher ein bisschen abgestoßen, muss ich ehrlich sagen, weil es war voller Leidenschaft, aber auch immer so ein bisschen, ja, fiel mir schwer, wie da teilweise politische und das Geistliche durcheinander gebracht wurde, in meiner Wahrnehmung, wie Nationalismus versus göttliche Wege. Das konnte ich damals, hatte ich keine Worte dafür, aber ich hatte auf der anderen Seite einen sehr großen Frust in mir über die deutschsprachige Theologie, wie ich habe ja Theologie studiert an der Uni. Und ich war sehr frustriert darüber, die Art und Weise, wie dort gelehrt wurde. Mehr oder weniger wirkte es so, als wäre das Alte Testament komplett abgeschafft. Viele Christen, die ich kennengelernt habe, haben das Alte Testament, wenn überhaupt gelesen, dann so mit so einer Hassliebe. Viele Bibelstellen, wo sie keinen Zugang hatten und vielleicht eher so eine dünne Bibel mit Psalmen und Neuen Testament hatten. Und eigentlich so ja, immer so diese Idee war, ja, das ist jetzt alles ja alt, der alte Bund, der neue Bund, und Gott hat das aufgelöst und verschiedene Formen der Ersatztheologie. Ich wusste gar nicht, das Wort kannte ich nicht, aber ich bin mit dem begegnet worden, dass so die Idee war, die Juden haben es ja auf Deutsch gesagt verkackt und die Israel ist, und deswegen ist jetzt die Kirche ja so viel besser. Und ich habe immer als junger Pastor gemerkt, das geht ja nicht auf. Also,
ja,
als ob die Kirche besser ist, und kann Gott echt Bünde auflesen? Also wenn er das macht, wieso soll er den Bund in mir in der Taufe halten? Und wenn ich nicht besser bin, also wenn ich mir die ersten Teile der Bibel lese, merke ich, das ist mein Leben. Ich bin genauso rebellisch, ich bin genauso heute Vertrauen, morgen so. Und dann habe ich aber so ein Gebet gesprochen, so ein innerlich Herzensschrei. Herr, schenk mir, ich wollte damals einen Rabbi kennenlernen, habe gesagt, schenk mir einen Rabbi, der irgendwie von seinem Herzen offen ist, oder einen messianischen Juden, der nicht nur westlich geprägt ist, nenne ich das jetzt mal so, also der mir, der vielleicht pfingstlerisch oder wie auch immer geprägt ist und mir auch nicht helfen kann. Und dann kam ein sehr prophetisch messianischer Jude rein, ich liebe ihn bis heute. Er kam rein in den Gottesdienst und am Gottesdienst hat er mich angesprochen und hat gesagt, dass er seit 10 Jahren für so eine Begegnung betet.
Wow.
Und er denkt, dass er hier ist, um mir zu helfen, meine hebräischen Wurzeln kennenzulernen. Das war natürlich sehr speziell. Und ich habe gedacht, okay, was jetzt geht jetzt ab? Und er hat mir so die ersten drei Tage mir dann durchgelehrt.
Krass.
Und das hat was ausgelöst. Das war so der Startpunkt. Und dann war irgendwann klar, dass Gott mich einlädt, dann selber nach Israel zu gehen. Und seitdem ist es so eine jährliche Verabredung in Israel, wo ich merke, dass Gott speziell in diesem Setting durch messianische Juden, aber durch Rabbis, aber auch durch meine arabischen christlichen Geschwister vor Ort sehr zu mir redet. Und ich dort sehr viel gelernt habe über meine hebräischen Wurzel, wo Paulus ja vorwarnt, dass wir die nicht vergessen sollen im Römerbrief, ne? Oder dass sogar gefährlich ist, wenn wir die nicht mehr kennen.
Amen.
Ja, die Geschichte kannte ich noch nicht. Du bist, Tobi, einige Male in Israel schon gewesen und ihr vom ICF München, ihr bietet regelmäßig Israelreisen an. Also du bist ja nicht alleine nur unterwegs, sondern als ganze Gemeinde mit einer Truppe. Ich würde mich übrigens total freuen, wenn wir mal zusammen durch Israel reisen würden. Aber bis dahin frage ich dich aus deinen Augen, was sind eure Erfahrungen und was ist das Feedback der Teilnehmenden, die mit euch dort waren?
Das ist vielfältig. Wir machen auch Pastoren- und Leiterreisen. Wir machen normale Camps. Und jetzt auf den letzten Pastoren- und Leiterreisen haben danach mir Pfarrer und Pastoren gesagt, dass bis jetzt keine Woche in ihrem Leben sie so sehr verändert hat wie diese Woche. Also das sind natürlich krasse Worte. Jetzt überlegt man sich, warum ist das so? Ich glaube, es ist ein Geheimnis aus verschiedenen Faktoren. Es ist auf der einen Seite etwas, je nachdem, was man für eine Reise macht. Es ist schon faszinierend, die Bibel in 3D zu erleben, nenne ich das jetzt immer. Also, dass man an Orten ist und auf einmal merkt, wow, das ist ja, das wird ganz anders lebendig. Und in gewissen Orten die Bibel zu lesen, also ich sage immer Bibel in 3D, das ist schon mal faszinierend. Dann ist faszinierend, einfach vor Ort mal eine andere Perspektive grundsätzlich auf Thematiken zu kriegen, wo ich bis jetzt hier nur medialen Bericht hatte. Wie ist das eigentlich vor Ort? Dann ist geistig sehr interessant, was Leute erleben. Viele sagen, dass sie sich fühlen, wie wenn sie nach Aune kommen, obwohl es eigentlich ein Multikulti-Ort ist und ein Ort ist, wo du denkst, okay, also als Deutsch-Europäer ist es jetzt nicht gerade das Setting, was mein Zuhause ist. Und es ist so, dass es faszinierend ist, ich sage immer, ich kann die alten archäologischen Steine beobachten und treffen, aber ich kann aber auch die lebendigen Steine begegnen. Lebendigen Steine sind für mich gläubige Geschwister im Glauben auf der messianischen Seite, also auf der jüdischen Seite, aber auch auf der arabischen Seite. Und in diesen Begegnungen passiert etwas, wenn man da sich in Demut gegenseitig nähert, wo man, ich nicht anders sagen kann, als dass man, in Paulus nennt das ja wie ein Baum mit Wurzeln, wo vielleicht manches in der Kirchengeschichte verdorrt ist. Und wenn man wieder dort in Berührung kommt, fließt wieder etwas, was ganzheitlich ist. Hört sich jetzt ein bisschen mystisch an vielleicht, aber so würde ich das mal die Kurzvariante sagen. Und ich merke, dass, warum auch immer, in dem Setting Gott mit mir intensiv sich unterhält, jedes Mal. Also das kann ich gar nicht beschreiben, warum das so ist. Ich glaube, eine Facette, die ich da entdeckt habe, ist, dass Jesus ist das Haupt der Kirche und gleichzeitig ist er der König der Juden. Es steht sogar über seinem Kreuz drüber und im Buch Offenbarung hören wir, dass er Löwe Judas immer noch ist, der Gekreuzigste. Und an diesem Ort kann, nicht automatisch, aber wenn man das mit einer guten Reisegruppe, wie auch ihr das macht, auf eine gute Art und Weise macht, fließen wie Sachen zusammen. Der König der Juden und das Haupt der Kirche, und wenn das zusammenkommt, da wird was freigesetzt. So will ich es mal sagen. Wie erlebt ihr das?
Yes, ganz stark, Tobi. Danke für deinen Input. Ja, ich kann nur, Asaf, du musst selbst sagen, aber für mich ist es genauso. Ich würde es ein bisschen anders beschreiben, aber es trifft genau das, was du beschreibst. Und auch dieses Bild von Paulus, ne, mit dem Ölbaum, ich komme mir immer vor, eben so, ich sag zu Asaf immer im Spaß so, ich bin der wilde Zweig, juhu, ich bin eingepfropft. Du bist ein natürlicher Zweig, sei froh. Also so spielen wir mit diesen Begrifflichkeiten, aber das drückt ja was aus, so dieses Organische auch. Da ist eine organische Verbindung. Und das erlebt man dann. Also für mich ist wirklich nach Israel kommen, nach Hause kommen, zu meinen Eltern zurückkommen. Gestern hatten wir ein Interview, oder hallo, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, ist das schon ein paar Tage her im ERF. Und dann habe ich so gesagt, so ein Bild ist ja, Asaf und ich sind wie Brüder, aber das Verhältnis Judentum, Christentum ist eher, Judentum sind die Eltern, ja. Und wir sind die Kinder, ne? Wir sind eingepfropft, so. Und dieses Organische erlebe ich in Israel, ja?
Ja, ich habe auch ein paar Reisekilometer schon hinter mir mit einigen Gruppen. Und die Aussagen, die du machst, gemacht hast eben, das sind die häufigsten. Nach Hause kommen, Wurzeln entdecken oder wiederverbinden und ja, auch 3D, Bibel in 3D, das lebendig werden und die neue Perspektive, die dann einen immer weiter begleitet. Jedes Mal dann, wenn man eine Bibelseite aufschlägt, ziemlich egal wo. Und auch die starke Aussage, nie hat mich eine so kurze Zeit so geprägt, verglichen mit anderen Reisen, aber verglichen auch mit dem eigenen Leben allgemein, das habe ich schon mehrere hundert Male gehört.
Vielleicht an dieser Stelle, das passt jetzt gerade, der Hinweis, dass Asaf und ich eine Bildungsreise für Pastoren planen, nächstes Jahr im Februar 2026 in Zusammenarbeit mit IGW, Schweiz und Deutschland. Aber das ist offen für alle. Ich habe es auch schon einigen ICF-Pastoren schon geschickt. Tobi, einfach für dich der Hinweis, falls da Interesse besteht oder du auch Leute kennst, die du mit uns auf die Reise schicken möchtest, oder vielleicht sogar selbst Lust hast, mal mitzukommen mit uns, ist das eine Gelegenheit. Und damit verbunden auch die Frage, wart ihr nach dem 7. Oktober schon wieder da oder plant ihr da?
Ja, waren wir.
Und ich finde, eben da hat sich Israel-Reise, ne, ja auch nochmal stark verändert.
Absolut. Also wir waren vor Ostern in Israel.
Ah ja.
Ja. Und waren auch zum Beispiel an dem Ort des Anschlags am 7. Oktober. Das ist ja direkt in der Nähe von Gazastreifen, der man Detonationen hört, nicht weit entfernt und die Erde bebt. Waren wir mit jungen Soldaten, aber auch jungen Leuten, die dort einfach Freunde verloren haben, waren wir an diesem Ort unter anderem. Es hat sich natürlich verändert seit vor dem 7. Oktober, kann man ganz klar sagen. Und wie immer bei so einem Krieg gibt es halt auf den ersten Blick nur Verlierer, wenn man so will, weil alle traumatisiert sind auf allen Seiten, ehrlich gesagt, weil das wissen wir auch so, wenn jemand im Krieg ist, egal auf welcher Seite, Zivilist oder Soldat oder was auch immer. Und auf der anderen Seite sind die Zeugnisse, die man hört, auch wieder mal so, man merkt, okay, Gott wirkt irgendwie da drin in dem Chaos.
Ja, es hat sich eine neue Dimension eröffnet. Die müssen wir bei der Planung von Reisen mit berücksichtigen und dann vor Ort müssen wir das auch jedes Mal neu erleben mit den Leuten. Das ist auch für uns neu. Und das führt mich zu einer Frage persönlich an dich, Tobi. Was hat der 7. Oktober persönlich mit dir gemacht?
Das ist eine große Frage und eine breite Frage. Also auf der einen Seite hat es mit mir gemacht, dass es natürlich als erstes mal traumatisierend ist, wenn man in der Gegend schon oft war und die Setting kennt und wie gesagt, Freunde auf allen Seiten hat. Im Gazastreifen persönlich nicht, aber im Westjordanland habe ich Freunde, auf der israelischen Seite habe ich Freunde. Es auch sehr persönlich wird, wenn ich auf einmal es sehr nahe kommt, auch von dem, was da passiert ist und ich mich natürlich auch mit beschäftigt habe und die Art und Weise dieser Brutalität, diese Menschenverachtung und diese, ja, war schon für mich, wie soll ich sagen, nicht, es war ein bisschen so, wie wenn man einfach mal die Maske des Terrors mal wirklich unmaskiert sieht in allen Dimensionen. Womit ich zu dem Zeitpunkt nicht gerechnet habe, ist, dass danach die Jahre so laufen, dass in der medialen Betrachtung sich Sachen einziehen, mit denen ich jetzt so schnell nicht gerechnet hätte. Also, dass der Antisemitismus in den Dimensionen so schnell zunimmt und dass man so einseitig berichten kann, bis hin zu unseren öffentlichen Rechten, das, da bin ich bis heute überrascht, nennen wir es mal positiv.
Ja.
So will ich das sagen. Und einfach der Schmerz. Ich habe mit einem messianischen Pastorbruder geredet, da habe ich gefragt, wie es ihm geht. Dann hat er gesagt, ja, also er versteht es so, er will jetzt gar nicht so viel beten, dass Krieg aufhört, weil wahrscheinlich, er weiß nicht, wie oft der Krieg aufhört, bis Jesus wiederkommt. Aber sein Schmerz ist, dass auf allen Seiten Leute sterben, die Jesus nicht kennen.
Ja.
Auf allen Seiten. Und das ist so sein Schmerz. Und gleichzeitig zu sehen, wie Gott auf allen Seiten darin irgendwie wirkt, das sehe ich natürlich in keinen Medien. Also zum Beispiel haben wir da junge Soldaten erzählt, dass sie halt dann als messianische Juden auf einmal mit arabischen, aber auch jüdischen Mitsoldaten 1 bis 2 Jahre unterwegs waren und sie noch nie so viel Gespräche über Jeschua hatten wie da. Ich habe von zig Gemeinden gehört, dass man noch nie so einfach über Jeschua reden konnte wie zuvor, aber auch auf der arabischen Seite, dass dort viel Druck ist, aber in diesem Dunkelheit Gott irgendwie
stark
wirkt.
Danke für diesen ganz persönlichen Einblick, Tobi. Wir kommen gleich zu diesen Themen. Du hast einige Blöcke jetzt auch schon angeteasert. Kommen wir zu. Ihr macht ja im ICF München jetzt auch seit dieser Zeit, habt ihr schon einige Predigtreihen zu diesem Thema auch gemacht. Ganz wichtig, zu verschiedenen Themen. Das ist euch wichtig, Stellung zu beziehen, auch die Leute zu informieren. Eine deiner letzten Predigten war dieses Frame, diese Frame-Frage, ne? Wie siehst du Israel? Also richtig gute, intelligente Sachen auch. Wie sind denn so die Reaktionen in eurer Community darauf? Das sehen bestimmt nicht alle so. Bekommst du da auch mal Gegenwind, Kritik oder wie sind so die Feedbacks?
Sehr unterschiedlich. Auf Social Media ist es sehr emotional und das sehen wir jetzt auch gerade bei Charlie Kirk und so weiter. Ja. Also das macht mich sehr nachdenklich. Jetzt nur mal aus christlicher Sicht, wenn wer jetzt hier zuhört und Christ ist, vielleicht nochmal speziell diese Perspektive. Ich finde, dass der Leib Christi sehr lieblos miteinander umgeht und sehr voller Hass miteinander umgeht und vollkommen durcheinanderbrechend, dass man sich gerne reiben kann, unterschiedliche Themen haben kann, aber nicht gegen Menschen geht. Und das ist gerade bei dem Thema hoch emotionalisiert und auch oft extrem unter der Gürtellinie. Gleichzeitig gibt es für mich eine schweigende Mehrheit, die sehr, sehr dankbar ist, dass überhaupt man versucht, drüber zu reden. Weil es gibt manche Themen, gefühlt, da kannst du nur verlieren. Ich finde es aber genau falsch, dass Kirche keinen Diskurs mehr dort macht. Keine Politisierung, aber eine Versuch einer geistlichen Deutung und auch ein Weg, wie gehst du jetzt damit um, mit verschiedenen Meinungen. Was so ein bisschen mein altes Lehrerherz einfach betrifft, ist halt einfach Medienbildung, finde ich erschreckend, wie gering die ist mittlerweile und wie Leute in ihrer Bubble, egal wo, unterwegs sind und im Algorithmus unterwegs sind, es nicht mal merken. Das siehst du bei Israel, Gaza-Palästinenser-Konflikt und es siehst jetzt auch neuerdings, nachdem Charlie Kirk ermordet worden ist, bei Pro, Contra und gefühlt redet keiner mit keinem und ich hätte als halt anders Christen ein bisschen höheren Anspruch, sozusagen.
Wie macht ihr das? Macht ihr das im ICF, dass ihr öffnest du da, bietest du einen Raum auch für Gespräch, dann so nach den Predigten oder
ja.
Da findet was statt, ne? So Q&A oder?
Ja, das muss das, aber auch Reibung und dass man vollkommen anderer Meinung sein darf als ich in unserer Kirche, ist keine Gleichschaltung. Wir wollen einfach eine Kultur haben, wo du dich reibst und wo du auch verschiedene Meinungen lehrst. Das ist auch übrigens etwas, was im jüdischen Denken vollkommen normal ist, dass man sich reiben kann und Rabbiner sich da im positiven Sinne fetzen können und danach einen Kaffee trinken gehen können und dass das sogar weiterbringt und nicht so ein Bubble-Denken ist.
Ja, super.
Und das wollen wir halt fördern. Das ist natürlich immer die Frage, wie man es macht. Aber es wühlt immer was aus. Es wühlt was auf, es kommen Fragen hoch, Diskurs raus und wir wollen halt eine Kultur schaffen, wo wir am Ende gemeinsam die Bibel aufschlagen, gemeinsam Gott suchen.
Ja.
Nicht der Pastor hat gesagt oder die Medien haben gesagt, sondern dahin kommen und auch mal aushalten, dass jetzt da sich was, dass da brodeln darf.
so wertvoll. Und danke für eure vorbildliche Arbeit da auch, was ihr da in München macht. Ich meine, unser Freund Johannes Hartl hat kürzlich einen längeren Post zum Thema Zwei-Staaten-Lösung gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
Waren so gelesen,
15 Slides. Asaf und ich haben uns auch angeschaut. Ich habe ihm auch ein positives Feedback gegeben, aber er hat einen Tag später, oder es war noch am selben Tag, glaube ich, hat er gepostet, willst du auch mal plus hunderte Follower verlieren? Das ist.
Also Beliebtheitspreis gewinnst du nicht in dem Thema. Aber jemand hat mir gesagt, wenn du beliebt sein willst, verkaufe Eis und werd kein Pastor. Also, oder Leiter. Dann mögen dich alle. Ich glaube, ich will halt versuchen, einen Weg zu finden, wo ich Leute nicht angreife und ihnen es auch nicht abspreche, sondern ich sage es mal, wenn die Kinder streiten, braucht es immer mehr geistige Väter, Mütter, die einfach mal versuchen, auch mal wieder Begegnung zu schaffen. Genau, und dass das schwierig ist, in der jetzigen medialen Welt, ehrlich gesagt, durchzublicken, verstehe ich auch irgendwie.
Also, du bist mir da echt ein Vorbild, Tobias, muss ich sagen. Ich will das genauso. Und lass uns das weiter tun. Es braucht die Verbinder. Die Kluft wird immer größer. Das empfinde ich also in vielen Themen, auch theologischen Fragen.
Ja, absolut.
Und wir brauchen eine klare Meinung, aber wir brauchen auch Verbindung. Ja, so ich treffe mich mit einigen Freunden, die unterschiedlicher Meinung sind, immer zu so einem Stammtisch auch regelmäßig. Sind alles Pastorinnen, Pastoren. Wo wir über, Gespräch, Beziehung, das ist wichtig. Unterschiedlicher Meinung sein, aber im Gespräch sein, das ist so wichtig.
Und da kommt doch was Interessantes raus. Ich kann es gut am Beispiel Corona zeigen. Bei Corona gab es ja so die Impffraktion, die Anti-Impffraktion und dann gab es alle Varianten von, wir müssen jetzt in die Untergrundkirche abrutschen oder einen Extra-Staat gründen, bis hin, wir sind die Pressesprecher der Regierung und machen es noch genauer, als Markus Söder sich in seinen genauesten Fantasien vorgestellt hat. Das heißt, die Range war ja riesig, wie Kirchen miteinander umgegangen sind. Und das Interessante ist, mir hat es immer geholfen, unabhängig von meinem Impfstatus, der jetzt vollkommen zweitrangig ist, bewusst mit gläubigen Menschen zu reden, die es komplett anders machen, die aber nicht Spinner sind, sondern die ernsthaft versuchen, Jesus nachzufolgen. Und in diesem Diskurs, das hat mir sehr geholfen, auch mal Sichtweisen zu bekommen, die mir dann auch geholfen haben, die Kirche durchzuleiten, wo du auch Geimpfte und Ungeimpfte hattest. Und da vielleicht eher wieder dieses Christuszentrierte reinzubringen. Und das hilft ja auch. Ich finde, wenn das jemand nicht mehr macht, finde ich ihn sehr komisch. Also wenn nur in seiner Bubble sich selbst bestätigt, das ist schwierig.
Apropos Bubbles und Medienbildung. Ich bin neugierig. Du hast schon etliche Kontakte nach Israel. Da konnte man es schon mehrfach raushören. Und ich gehe aber trotzdem davon aus, du informierst dich nicht wie ein Israeli über israelische Medien. Aus Neugier, wie informierst du dich über die aktuellen Entwicklungen in Israel?
Also was ich mache, das mache ich jetzt bei Israel, aber vielleicht einen Schritt vor, der mir sehr hilft, ist, jeder hat ja so irgendeine Art von Medien, die er konsumiert. Wenn es jetzt zum Beispiel eher öffentlich-rechtlich ist, dann ist es das. Wenn es jetzt eher andere sind, ist erstmal in Deutschland angefangen oder eher so die Fokus oder Welt oder Bild-Zeitung oder so. Jeder hat so seine Art und ich sage jetzt mal, je mehr deine Medienkanäle sich bei einem Thema komplett einig sind, desto mehr solltest du die Frage stellen, ob ich mal eine andere Stimme höre. Das kann bei allem sein.
Ja.
Also wenn sie der Meinung sind, Donald Trump ist der Messias, dann sollst du vielleicht mal was hören, wo jemand sagt, das ist vielleicht nicht der Messias. Wenn du denkst, Kamala Harris, die ist die allerbeste und nur Kamala Harris und Trump ist immer nur dumm, dann würde ich vielleicht mal was anderes anhören oder vielleicht mal eine Rede von jemandem anhören. Von dem platten Beispiel, Marv und Harris oder Trump eine ganze Rede anhören. So mache ich das auch. Ich habe natürlich Medienkanäle und die sind natürlich jetzt nicht so weit weg von meiner Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag zum Beispiel die NZZ aus der Schweiz, die Neue Zürcher Zeitung. Ich habe so das Gefühl, die Schweizer kriegen noch ein bisschen mehr hin, bei verschiedenen Themen mal versuchen, zwei Seiten zu betrachten und das tut mir irgendwie gut, auch bei Politik und so. Die sind nicht so, wo ich schon vorher weiß, wenn es links ist, ist es gut oder wenn links ist, ist es schlecht oder wenn es rechts ist. Also deswegen versuche ich, solche Medien zu finden. Und je klarer die Leute sind, desto mehr versuche ich mal an die Ursprungquellen zu gehen. Also ich höre mir dann mal eine Rede an.
Ja.
Von wem auch immer. Zum Beispiel, ich habe mir eine ganze Rede vom Hamas-Leiter einmal angehört. Ich habe mir eine ganze Rede mal von Benjamin Netanyahu angehört. Ich habe auch mal von Trump und von Harris mir ganze Reden angehört. Das mache ich bei Charlie Kirk jetzt auch. Das ist aufwendig. Ich sage nur, wenn du öffentlich dich weit aus dem Fenster lehnst, hast du mehr Aufgabe, dich zu informieren, als wenn du am Stammtisch mal deine Meinung sagst. Und das ist heutzutage aufwendig. Und deswegen habe ich jetzt auch Quellen aus Israel, Ja. Und ich habe auch Quellen von meinen arabischen Freunden. Und was ich dann mache, ich sage mir einfach immer, Herr, das sind alles Quellen. Ich fange an, sehr viel die Bibel zu lesen. Das hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber das mache ich dann. Und sag, gib mir immer mehr eine geistliche Sicht in diesen ganzen Hoverbo. Und das, so versuche ich das zu machen, so versuche ich Leuten auch das sagen und das hilft. Also wenn du es zu Hause anhörst, überleg mal, bei verschiedenen Themen sind deine Medienkanäle sich bei Themen komplett einig.
Hm.
Wenn ja, hör mal bewusst die andere Seite an. So ist ja auch bei systematischer Theologie, wenn man sauber arbeitet, würde man zum Beispiel den Hauptbefürworter einer These und den Hauptgegner einer These an seinen Tisch holen mit den Argumenten und dann würde man daraus mit dem Wort Gottes versuchen, das ist natürlich theologisches Arbeiten, aber ganz platt gesagt, sehr einfach ausgedrückt, aber das hilft mir.
Super, das ist sehr hilfreich, Tobias, danke. Vor allen Dingen, weil es immer wieder auch eine Frage unserer Hörerinnen und Hörer ist, so, hey, wo kann man sich am besten informieren, wo sind gute Quellen? Du hast das gut skizziert, wie du das machst. Und Asaf, ich erinnere dich nochmal daran, du hast auf der Busfahrt vor 2 Wochen in Israel einen Satz rausgelassen, wo du gesagt hast, also die deutschen Medien, die sind da alle nicht so hilfreich und hast noch ein paar Tipps gegeben auch, weil du auch gefragt wurdest, wo informierst du dich? Vielleicht kannst du da nochmal einhaken.
Ich selbst?
Ja.
Ja, jetzt zum Thema Krieg aktuell. Ich würde nicht per se einfach alle Medien in Deutschland oder alle Medien irgendwo über einen Kamm scheren, aber es ist schon so, dass die Auflösung, der Blick, die Zoom-in, Zoom-out, die Zeitverzögerung, die sind alle deutlich im Spiel. Also was hier serviert ist, ist in Israel schon trotz digitaler Verbindung überall, es ist schon abgekühlt und kalter Kaffee oft. Außerdem gibt es in etlichen, sag mal, klassischen staatlich-rechtlichen, aber auch bei Zeitungen, du kennst die Agenda dahinter. Und du wirst schon wissen, egal zu welchem Thema, natürlich auch zum Thema Israel, was steht dahinter, wohin möchten mich die Autorin A, B, C hinziehen und überzeugen. Und das überrascht sehr selten. Das gilt aber auch in Israel. Ich muss da auch mit Vorsicht genießen. Ich weiß, wenn Journalist X, mehr bekannt, etwas schreibt, er zieht in Richtung Rechtsmitte. Und wenn sein Pendant schreibt über dasselbe Thema, da werde ich wissen, er wird mich teilweise nach links ziehen und überzeugen. Und dann, natürlich, ich versuche genauso nach demselben Prinzip eine Vielfalt mir zu holen. Und es ist aber ein leicht, ich kann kein Tipp für Deutschsprachige geben damit, weil Medien aus Israel, die kommen nun mal nicht auf Deutsch und alles, was es auf Englisch gibt, ist auch mit Vorsicht zu genießen. Es ist nicht wirklich Mainstream und nicht wirklich repräsentativ für was die breite Mitte im klassischen Fall denkt.
Absolut.
Übrigens, ich informiere mich auch über palästinensische Medien regelmäßig. Das heißt auf Tagesbasis und Gott sei Dank gibt es die automatische Übersetzfunktion in allen Browsern inzwischen.
Obwohl du ja auch sehr gut Arabisch sprichst. Genau. Aber ja, das ist hilfreich. Vielen Dank für diese wichtige Ergänzung. Tobi, ich komme nochmal zu dir. Du hattest gesagt eben, dass du auch Kontakte zu Arabern hast, im Westjordanland Freunde hast. Was bekommst du da so mit? Das ist ja natürlich auch mal bewusst und das finde ich sehr wertvoll, mal ne, die andere Seite des Konfliktes auch zu hören, zu spüren. Was erlebst du da so?
Natürlich sehr unterschiedlich, gell? Auf der einen Seite ist das so eine innerliche Spannung, je nachdem, mit wem ich da treffe. Ich war auch schon im Westjordanland im Norden, wo teilweise eine Familie unter 1 Million Moslems lebt, teilweise traditionelle Christen sind, interessanterweise seit Generationen katholisch, orthodox, manchmal sogar verfolgt werden für einen Jesus, den sie gar nicht kennen. Also es ist eine bunte Mischung, was da alles ist. Aber was ich auf jeden Fall interessant finde, ist auf der einen Seite, wenn man Leuten begegnet in ihrem Schmerz, versteht man mehr ihre Theologie. Genauso ist meine Theologie von meinem Schmerz auch immer mitgeprägt in der Biografie. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Westjordanland-Seite bin, habe ich manche Brüderschwester kennengelernt, die auch eine Ersatztheologie interessanterweise haben. Aus ihrer Biografie aus verstehe ich das. Also wenn ich immer gefühlt die israelische Armee mir gegenüber habe und vielleicht in meiner Familie auch schon Leute an der Grenze, warum auch immer, getötet sind, oder ich würde gerne nach Jerusalem reisen, aber kriege keinen Passierschein oder mein was auch immer. Es ist ja nicht alles schön, was dort passiert. Verstehe ich aus diesem Schmerz, warum ich sage, also Israel ist nicht mehr das Volk Gottes, sondern nur noch die Kirche. Und ich verstehe das, dass das so ist. Und auf der Liebesbeziehung, die da entsteht, kann auf einmal was fließen. Ich glaube ja, dass die Nationen, also die Nicht-Juden und die nicht-muslimische Seite eigentlich eine Aufgabe hätte, Brücken zu bauen zu dem messianischen Jeschua zurück, aber in Liebe auf beiden Seiten, meiner Meinung nach zum Beispiel. Dann gibt es den Druck, den viele haben. Wenn deine ganze Umgebung muslimisch ist, ist der Druck, du musst, wenn du jetzt nicht morgen die Glocken läutest als Loyalität zu Hamas, dann verbrennen wir dein Auto oder töten deine Kinder. Es ist nicht so einfach. Der kann schon von außen sagen, es ist total einfach.
Ja.
Aber es ist extrem schwierig, auch damit umzugehen. Und dann in diesem ganzen Ding, was mich beeindruckt hat, ist vor allen Dingen junge Geschwister dort, die gesagt haben, sie haben teilweise Top-Abschlüsse an internationalen Unis. Sie könnten alle gehen, und zwar über Jordanien ausreisen und dann irgendwo leben. Aber die haben einen Satz gesagt, den hat mich sehr nachdenklich gemacht. Sie haben gesagt, hier ist es so dunkel. Wenn wir gehen, ist kein Licht mehr da. Wir sind Licht und Salz. Wir bleiben hier. Wir haben nicht mehr Arbeitsstellen. Wir könnten Doktoren sein in der ganzen Welt, aber Gott hat uns beauftragt, hier zu bleiben, in dieser Dunkelheit. Und das beeindruckt mich dann sehr.
Wow.
Und merke ich, das fordert mich raus, weil es steht in meiner Bibel dummerweise auch drin.
Krass, krass. Wow.
Deswegen ist es jetzt sehr unterschiedlich, wie es denen geht. Und dann gibt es Leute, die, das ist ja wie beim messianischen Leib, der ist ja nicht einig. Da gibt es ja alles. Deswegen ist auch auf der arabischen Seite ist die Bandbreite riesig zwischen Versöhnungsarbeit, zwischen Ersatztheologie, aber alle sind in Spannungen und alle erleben aber auch, dass so viele Leute fürs Evangelium offen sind wie niemals zuvor.
Mhm.
Auf allen Seiten, unterm Strich, mit wem ich halt rede.
Vielen Dank für deine Einschätzung da und die Berichte. Wow, das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Asaf und ich haben auch einen Freund, einen Palästinenser, in Beit Jalla, den wir auch besucht haben auf unseren Reisen. Du kennst ihn vielleicht auch, Johnny Chavan, der ein Gästehaus hat dort und eine fantastische Arbeit macht. Und einfach nur diesen Nugget, ich habe ihn mal an einem Abend länger, ihn und seine Frau Marlene, in einem Interview gehört, wo er sagt, das war noch vor dem 7. Oktober, hey, es ist so schwer für mich, wirklich, ich bin Palästinenser, ich bin Palästinenser, ich gehöre zu diesem Volk, ich liebe mein Volk, deswegen bin ich ja hier, aber ich bin auch Christ, ja, und ich weiß, was Gott mit Israel vorhat und was er über Israel schreibt in der Bibel. Einfach so. Und dann sagt er, spürt ihr die Spannung?
Ja,
spürt ihr die Spannung, in der ich bin? Einfach nur so. Das hat schon gereicht. Und die Leute, die mit waren, ja, es ist Wahnsinn. Und es ist genau das, was du beschreibst. Und da gibt es die unterschiedlichen Reaktionen. Und ich sag nur mal so, also jetzt nach dem 7. Oktober ist das bestimmt nicht einfacher geworden, sondern deutlich schwieriger.
Es ist einiges nach dem 7. Oktober schwieriger geworden. Man spricht, ich nehme den Spotlight zurück nach Deutschland, man spricht über einen stark wachsenden Antisemitismus. Tobi, beobachtest du selbst den Anstieg oder überhaupt einen Anstieg? Und nimm uns mit nach München. Wie erlebst du es dort bei euch?
Also ich hatte vor ungefähr, das ist glaube ich schon wieder ein Jahr her, hatte ich eine für mich sehr einschneidendes Erlebnis. Ich war in Berlin, ich war eingeladen beim israelischen Botschafter, der hat ein paar Pastoren eingeladen und hat sich bedankt dafür, dass es auch noch Pastoren gibt, die gegen Antisemitismus aufstehen und keine Angst haben. Da waren wir in der Botschaft und dann hatten die halt auch so zum Gedächtnis der Geiseln dieses gelbe Schleife, ne? So, und dann war ich mit meiner Frau da und dann war mein Sohn mit einem Freund da und der Alex von den Obros, ein Sänger, Kassier-Sänger, war da.
Hm.
Und dann sind wir noch mit Freunden von uns in Berlin gegangen, so ein Stadtteil, so eine ganz stylische Bar, so auf einem Parkhaus oben drauf. Und danach sind wir runtergegangen und sind von jetzt auf gleich in eine Anti-Israel-Pro-Palestine höchst aggressive Demo von Jugendlichen.
Wow.
Die Sprechchöre, damals waren die noch neu, jetzt sind sie normal leider. Aber Sprechchöre hatten, die halt nicht nur antisemitisch, sondern judenfeindlich, judentötend waren. Die Polizei hat versucht, hilflos hinterherzulaufen. Und von jetzt auf gleich war ich mit meiner Frau, mit den Jungs, mit Alex, umringt von dieser aggressiven Situation. Und wir hatten diese gelben Dinger hier. Und ich habe gemerkt, da bin ich jetzt, schäme ich mich für, aber ich habe gemerkt, ich war kurz davor, meine Jacke drüber zu machen, weil ich gedacht habe, meine Frau ist jetzt hier und so weiter. Und da habe ich mich selber dafür geschämt, dass ich das jetzt denke, aber es war so aggressiv, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich das lieber mal verstecke. Ich bin nicht mal Jude, ne? Ich habe jetzt einfach nur dieses gelbe Ding hier.
Solidarität mit Israel, ja, mit den Geiseln.
Genau, Solidarität mit den Geiseln am Ende vom Tag, dass es nicht vergessen wird. Und dann fand ich sehr beeindruckt, mein Sohn, sein Freund und der Alex, die hatten irgendwie keine Angst. Die haben ihre Jacken ausgezogen, zack, haben dieses Ding deutlich sichtbar gehabt und haben sich so hingestellt.
Oh, krass.
Und ich dachte, oh, liebes Lieschen, jetzt gibt's gleich einen auf die...
Wow, ist das mutig.
12. Und dann habe ich sie nur beobachtet, aber sie hatten, das hat mich sehr beeindruckt, sie hatten irgendwie keine Angst und dann ist auch gar nichts passiert, sind weitergelaufen. Nur am nächsten Tag lese ich in der Zeitung, dass ein Bundeswehrsoldat ausgebildet im Nahkampftraining durch dieses Berlin gelaufen ist, wo ich das erlebt habe. Und der hatte hinten dran in Israel und ein Israel-Fahne, eine Ukraine-Fahne und die Hostages. Und er hat gesagt, nach 1,5 Stunden Berlin hat er aus Todesangst raus die israelische Fahne und das Hostage-Zeichen abgenommen, weil er so viel Morddrohungen bekommen hat in Berlin auf der Straße. Und das kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass das schon mal so war. Und ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass so viele Leute ein Narrativ übernehmen, was in sich falsch ist, aber für die Leute so normal ist. Ich kann mir zum ersten Mal vorstellen, wie die Bibel sagt, dass alle Nationen gegen Israel gehen. Weil das sehen wir ja jetzt in der Ukraine, wenn jetzt Russland angreift, sagen ganz viele Nationen, das ist nicht in Ordnung, dass die Ukraine angreift. Aber es muss ja in der Endzeit etwas geben, wo alle Nationen sagen, nee, da, also das ist genau richtig, also Israel sollte man jetzt total angreifen. Und zum ersten Mal merke ich einen Nährboden, der von der Denkweise auf Regierungsebene sowas führen kann, dass überhaupt Nationen auf so eine verrückte Idee kämen, da anzugreifen. Und da habe ich noch nicht drüber geredet, wie es meinen jüdischen Freunden gibt in dieser Stadt. Ganz schlimm. Wir haben hier einen sehr mutigen Professor, der hier München gegen Antisemitismus macht, Woche für Woche. Jetzt ist hier eine Veranstaltung gegen Antisemitismus. Die Plakate werden zertreten, anstatt dass man dorthin geht. Und es gibt, München geht ja noch, ne? Also ich bin nicht in Berlin und trotzdem... Genau. Nimmt es erschreckend zu, muss ich sagen.
Du hast jetzt gut den Zusammenhang, du bist jetzt geswitcht von Berlin, Antisemitismus, deine Erfahrungen wieder hin zu Israel, Endzeit. Und da merken wir, und ich sehe das auch so, Tobias, die Themen gehören zusammen. Das lässt sich nicht mehr voneinander trennen. Das ist ein Thema, weil Israel immer verantwortlich gemacht wird. Ich habe ja Kontakt hier zum Landesrabbiner Moshe Flohmann in Synagoge Lörrach, Baden-Württemberg oder Baden. Er ist Landesrabbiner von Baden. Und er sagt immer, ey, was, wenn er beschuldigt wird, ich bin nicht Israel, ich bin nicht israelischer Staatsbürger, ich bin deutscher Staatsbürger, ich zahl hier meine Steuern, aber ich werde verantwortlich gemacht, ne, für das. Und ich glaube, da ist...
Nicht nur verantwortlich gemacht, sondern sogar bedroht. Und das ist bedroht, ja das, was das Krasse ist. Also das ist ja, sobald wir... Sondern so ist immer jemand zu erklären, weil die Leute immer sagen, was ist denn Kritik und was ist Antisemitismus? Kritik ist gar kein Problem. Selbst die israelische Gesellschaft in sich ist sehr kritisch und nicht einer Meinung. Und es gibt Demonstrationen für und gegen und
ja, total.
Ringen und Streit. Und der entscheidende Punkt ist, was ja wahnwitzig ist, dass nur weil ich jüdisch bin oder diese Staatsbürgerschaft am Ende vom Tag habe, dass Leute meine Tür verschmieren oder mich angreifen, für eine Politik, die eine Regierung macht. Das würde ich bei keinem anderen Land dieser Welt auf diese Idee kommen.
Nein, gibt's nicht.
Wenn mein Nachbar aus Afghanistan kommt und ich jetzt da eine schlechte Idee hätte, dann greife ich ja nicht ihn an. Ich würde erst mal fragen, wie siehst du das eigentlich? Ah, du siehst das.
Genau.
Was auch immer. Und selbst wenn du es so sehen würdest, würde ich dich nicht angreifen, weil das ist ja genau das. Und das kann man einfach rational gar nicht mehr erklären, finde ich. Das ist was Geistliches unterm Strich.
Jetzt hast du gerade erwähnt, ihr habt so eine Woche gegen Antisemitismus in München, richtig? Wo ihr euch, wo du dich auch engagierst oder ihr als ICF oder?
Ja, also es gibt einen Fünf-Punkte-Plan, den haben wir mit unterschrieben. Das ist so ein Versuch, da braucht es 30.000 Unterschriften bis zum 19. Oktober.
Okay.
Dass die Politik auf fünf Punkte eingeht, Thema Bildung, Antisemitismus. Da haben wir gesagt, das unterstützen wir mit. Und am 5. Oktober ist hier bei uns eine Veranstaltung, wo auch der Ministerpräsident redet, um einfach da aufmerksam zu machen.
Oh, super.
Und da sind wir dabei. Wir ermutigen auch unsere Kirche, wie gesagt, liebevolle Beziehungen auf allen Seiten zu haben, auch zu palästinensischen Mitbürgern, wo du merkst, da ist ein Schmerz, da sind Fragen, aber eben auch bewusst mal in jüdische Restaurants und Cafés zu gehen. Und das ist schon sehr erschütternd, wenn man da zuhört, was da so auf allen Seiten passiert.
Ja, auf alle Fälle.
Aber ich habe eine Frage an dich, Ashraf, mal. Ja, und zwar ist es ja so, wie ich das jetzt verstehen würde, ist ein Teil vom göttlichen Plan, dass durch Antisemitismus weltweit auch Gott, wie ich manche Prophetien jedenfalls verstehe, auch das jüdische Volk zurückholen will nach ins Land Israel. So gibt es ein paar Prophetien, die würde ich jetzt mal so verstehen, dass in dem Ganzen so eine Spannung ist, dass Gott auf der einen Seite sagt, er will die Nation richten aufgrund dessen, wie sie gegenüber Israel sind. Auf der anderen Seite nutzt er das, um Juden zurückzuholen ins Land. Jetzt, wie ist das für dich persönlich? Wie siehst du es? Oder auch, was würde es für dich persönlich heißen? Weil ich bin jetzt ja nicht jüdisch. Ich hätte jetzt so eine Frage in mir, wenn ich messianisch wäre, soll ich zurückgehen? Soll ich bleiben? Verstehst du so?
Ja. Also in mir ist es nicht so fließend wie in dir. Die Logik dahinter. Und die Realität, vielleicht ist es auch nochmal typisch für uns Juden, wir beziehen viel mehr oder wir geben viel mehr Raum dem Hier und Jetzt, der Gegenwart, als eine Theorie. Das, was du eben gesagt hast, ja, aus der Krise entsteht Gutes und das Gute ist die Wiederherstellung, die in praktischer Form die Einwanderung von Massen von Juden nach Israel. Die Meinung gibt es schon, vor allem unter Nationalreligiösen, so nennen wir ich muss kurz eine Klammer aufmachen, der Zionismus ist eine weltliche Bewegung mit einer Ausnahme. Es gibt dort eine relativ früher schon religiöse Gruppierung, die nennen wir Nationalreligiöse. Also sie identifizieren sich mit dem Staat Israel, sind voll Teil davon, heute auch an führenden Stellen. Und für sie ist die Entstehung des Staates Israel wirklich im Sinne der Prophetie, der geistlichen auch Wiederherstellung der Nation auf dem Weg zur Erlösung. Da hört man schon genau das bei den großen Fragen. Und es gibt auch weitere Fragen, noch größere vielleicht, über den Holocaust. Was ist die Logik dahinter? Wie kann man es rechtfertigen? Kann man nie, aber entsteht auch etwas Gutes, kann aus der Zitrone auch Limonade entstehen. Und manchmal denke ich so und manchmal bin ich viel zu klein, um das anzunehmen, weil es schwer tragbar ist. Also das Üble ist so übel, dass es schwer ist, den Trost im Guten zu suchen und zu finden. Und dennoch gibt es Gutes, auch für mich.
Ja, danke.
Vielen Dank, Ashraf. Ich möchte in dem Rahmen kurz nochmal darauf hinweisen, dass wir, ja, diese Sendung wird ja ausgestrahlt am 4. Oktober. Am 5. Oktober, Tobias, ist eure Aktion da in München. Und am 6. Oktober planen wir in Zusammenarbeit mit Christen an der Seite Israels und dem ERF Medien und vielen, vielen anderen Partnerinnen und Partnern und Organisationen eine Gebetsnacht gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben. Ab 18 Uhr kann man sich 6 Stunden lang einschalten. Das wird live gestreamt. Wir haben schon hunderte von Anmeldungen, Stand heute. Und da sind alle Kirchengemeinden eingeladen, dabei zu sein und mitzubeten. Man kann sich dort anmelden unter csi-aktuell.de und da freuen wir uns über alle, die daran teilnehmen können und mitbeten. Eine nationale Gebetsnacht. Ich glaube, solche Impulse sind wichtig. Und Tobi, du hast das auch eingefordert. Hey, das gibt so diese schweigende Mehrheit. wann melden die sich mal? Und da ist Gelegenheit bei euch in München mit Unterschrift, mit ich beziehe Stellung, ich bin für etwas, nicht nur gegen etwas, sondern auch für etwas. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir solche Aktionen machen.
Absolut.
Zum Schluss, lieber Tobias, es war schon eine sehr wertvolle Zeit mit dir. Wollen wir landen? Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Du musst dann bald wieder los, du hast viel zu tun. Und ich habe noch eine Abschlussfrage, und zwar an euch beide, Tobias und Asaf. Und ich finde, das ist so eine, lasst mal diese Frage auf euch wirken, das ist so eine typische Frage, die muss jetzt zum Schluss kommen, oder? Wenn ihr beide einen Wunsch bei Gott frei hättet, was wäre denn euer Wunsch für die Situation und die Menschen im Nahen Osten?
Ich fange an. Bei mir ist es ganz, ganz erwartet. Ich werde keine Überraschung bringen. Und der Wunsch besteht schon lange vor dem 7. Oktober. Ich habe auch ein ganzes Buch darüber geschrieben. Es liegt auf der Hand. Ich wünsche allen Menschen den Frieden, überhaupt Frieden. Und ich füge noch hinzu, Liebe.
Dankeschön, Asaf.
Ja, ich merke für mich, dass ich eigentlich, egal wo die Leute herkommen, das ist eine Schnittmenge jetzt, ich sage immer dem Friedefürst selber begegnen, weil ich kann keinem versprechen, dass es drumherum dauerhaft Frieden gibt, aber wenn ich dem Friedefürst Jeschua selber begegne, kann ich in mir Frieden haben, trotz Unfertigkeiten und einer Welt, die vielleicht noch verrückter werden kann. Und diese Heilungskraft und diese Wiederherstellungskraft im persönlichen Leben, trotz allem Leid, das wünsche ich im Endeffekt jedem.
Ganz herzlichen Dank, Tobias Teichen, für dieses Schlusswort. Ich lasse das auch mal so als Schlusswort unserer gemeinsamen Sendung und Gesprächs stehen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne.
Und ganz ehrlich und transparent, sehr einfühlsam unsere Fragen beantwortet hast und diese Sendung mitgestaltet hast. Wir kommen zum Ende der Sendung. Und möchte darauf hinweisen, dass jetzt noch zwei Sendungen geplant sind in der Staffel Fokus Israel. Danach müssen wir schauen, wie es weitergeht. Die nächste Sendung wird es ein Update aus Gaza geben. Da wird Asaf uns wieder mit hineinnehmen in seine typisch wertvoll gut recherchierten Updates über die Situation in Israel. Und dann haben wir noch eine weitere Sendung in Planung, und das passt eigentlich auch zu unserer heutigen Sendung, nämlich mit unserem arabischen Sprecher Sultan, der Verwandtschaft hat in Ostjerusalem, der Freunde hat im Gazastreifen, und er möchte berichten in unserer Sendung, wie es denen geht, wie er fühlt, wie er auch zerrissen ist, auch in seiner Seele. Das hat er mir persönlich schon gesagt, und ich freue mich sehr, dass er bereit ist, zu uns in die Sendung zu kommen. Das ist also auch noch in Planung, und das wird sehr spannend, und ich freue mich sehr darauf. So hoffe ich, dass wir uns alle wiedersehen oder wiederhören in der Gebetsnacht am 6. Oktober. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch Asaf. Und ich sage auf Wiedersehen.